Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lost in Perfection von und mit mir, Suyen Kim. Schön, dass Sie reinhören und mit mir gemeinsam dem Sinn oder vielleicht Unsinn von Perfektion und Perfektionismus auf den Grund gehen. Es gibt Berufe, da ist Perfektion ein Muss. Das trifft zum Beispiel auf Köche der gehobenen bis zu Sterneküche zu. Das, was in der Küche zubereitet und wie ein Gemälde her- und angerichtet wird, ist immer für einen kurzen Augenblick. Das Gericht ist quasi eine Momentaufnahme, wunderschön anzusehen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es verzehrt wird. Über den Sinn oder die Bedeutung dieser perfekten Kunst spreche ich mit dem Küchenchef des Frühstück 3000, einem gehobenen Frühstückslokal in Berlin-Schöneberg, in dem, wie es der Name bereits verrät, nicht einfach schnöde Semmeln mit Aufschnitt serviert werden, sondern knuspriges Hähnchenfleisch eingebettet in Cheddarwaffel mit Chili-Bacon-Karamell oder French Toast mit Kardamomkirschen, Quark-Espuma und Schokoladencrunch. Sie merken, 0815 werden Sie im Frühstück 3000 nicht finden. Verantwortlich für diese köstlichen Kreationen ist Lukas Mann und ich freue mich, dass er sich an seinem einzigen freien Tag in der Woche Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Hallo Lukas.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, meine erste und naheliegende Frage an dich. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Heute Morgen habe ich tatsächlich Porridge mit Kirschen und Zimt gefrühstückt.
Also keine Cheddar-Waffel mit Karamellsoße?
Nee, die Cheddar-Waffel mit Karamellsoße kann ich tatsächlich nicht mehr sehen. Die habe ich jetzt schon so oft gegessen. Die kann ich leider nicht mehr essen. Vielleicht in einem halben Jahr oder so wie das wieder.
Du hast ja deine Karriere schon sehr, sehr früh begonnen mit 16 Jahren. Das ist ja für die Branche eher nichts Außergewöhnliches. Und dennoch war dir damals schon klar, welche Richtung du einschlagen willst und was es am Ende bedeutet, als Koch in der gehobenen Küche zu arbeiten. Immerhin warst du ja ein Teenager.
So richtig klar war mir das nicht. Das war dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend in der Ausbildung, aber ja, also es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht und da habe ich wirklich meine Leidenschaft entdeckt und ja, jetzt mache ich das seit, keine Ahnung, gefühlt 1000 Jahren.
Erzähl doch mal, wie hast du angefangen, welche Stationen hast du hinter dich gebracht, bis du zum Frühstück 3000 gekommen bist?
Genau, angefangen habe ich mit 16 im Hotel zur Bleiche, dann habe ich ganz normal meine 3 Jahre Ausbildung gemacht. Danach bin ich nach Berlin gekommen und war im Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Danach war ich im Hotel Adlon, im Gourmet-Restaurant, Lorenz Adlon Esszimmer, 2 Sterne unter Henrik Otto. Dann musste ich mal raus aus der Gastronomie. Dann habe ich fürs Kochhaus gearbeitet, habe da Rezepte geschrieben und habe im Shop in Kreuzberg gearbeitet. Dann war ich bei der Firma Roloff. Das Roloff war so ein Fleischgroßhändler, da habe ich Vertrieb gemacht. Die wurden dann aufgekauft von der Firma Chefs Culinar. Da habe ich dann auch nochmal 4 Jahre Vertrieb gemacht und hatte meine, keine Ahnung, 130 Kunden und habe die halt betreut. Dann habe ich halt gemerkt in der Zeit, okay, das ist total langweilig und das kann ich auf gar keinen Fall bis zur Rente machen. Und deswegen, habe ich dann mit Maxi und Martin das Frühstück 3000 eröffnet.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du bei der Zur Bleiche angefangen hast. Das muss man halt erwähnen für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist ja schon so ein Luxushotel.
Ja, die Bleiche ist ein Wellness-Luxushotel. Es war auch, glaube ich, oder ist es wahrscheinlich vielleicht immer noch, keine Ahnung, bestes Wellness-Hotel Deutschlands.
Also tief gestapelt hast du nicht am Anfang deiner Karriere, du hast dir gleich das Beste ausgesucht.
So viel gibt's ja in Brandenburg nicht und das ist auf jeden Fall das beste Haus, was man in Brandenburg mitnehmen kann. Und ja, genau, das habe ich halt gemacht.
Du hast ja hautnah erlebt, was es bedeutet, in der Sterne-Gastronomie zu arbeiten. Es geht ja oft sehr, sehr stressig zu. Das ist ja in der Küche per se nichts Außergewöhnliches. Aber der Druck in der Spitzengastronomie ist natürlich ganz anders, sage ich jetzt mal, als in einem normalen Bistro. Wie war das für dich, das so zu erleben und auch zu beobachten?
also mit 16 ist das natürlich sehr hart. Da kommt man halt aus seinem, aus der Schule, Elternhaus und denkt, mit 16, da hatte man schon Stress, aber das ist dann wirklich Stress. Und dann muss man ja sowieso sein eigenes Leben organisieren und Wäsche selber waschen und was man vorher halt alles nicht musste. Und dazu kommt dann noch der Druck in der Küche, wo es dann halt wirklich um jeden Tag, ist wirklich jeden Tag harte Arbeit, so 12, 13, 14 Stunden. Ja, und dann geht es dann halt wirklich um Perfektion, dass man halt, weiß ich nicht, fängt dann an, die Zwiebel vernünftig zu schneiden in feine kleine Würfel und nicht in irgendwelche Balken, genauso Schnittlauch und keine Ahnung, und dann halt irgendwann Fleisch richtig braten, den Fisch richtig braten auf den Punkt und so weiter, genau.
Jetzt stelle ich mir das als Teenager auch nicht einfach vor. Und dann kommst du aber in so eine, ja, in eine Branche rein, wo alles on point sein muss, wo, wie du gerade gesagt hast, die Zwiebel in Würfel geschnitten werden soll und bloß nicht in Streifen. Wie war das für dich, dann durchzuhalten? Also ich meine, das ist ja auch nicht so einfach, sich dann so einer Hierarchie auch zu beugen. Ja, und welchen Sinn oder Unsinn hast du darin gesehen, in dem, was du da gemacht hast?
Also da gab es wirklich auch harte Momente, wo ich dann kurz vorm Aufgeben war, muss ich sagen. Aber ja, also das ist, wenn das Team nicht gewesen wäre und auch die anderen Azubis, und wir haben uns dann halt immer gegenseitig motiviert und aufgebaut und hatten lustige Abende und ja, also da muss man schon sehr diszipliniert sein und das auch wirklich wollen. Also wenn man das nicht, ja, also wenn man das nicht will und irgendwie ein bisschen Herzblut auch für den Beruf hat, dann ja, dann wird das auch nichts. Also ja.
Ich meine, aber alternativ hättest du ja auch theoretisch woanders anfangen können als Koch, ne?
Ja, aber das wollte ich dann auch nicht. Ich dachte irgendwie, wenn dann schon richtig und dann auch von der Pike auf richtig alles gelernt und vernünftig. Ja, das habe ich, also mein Vater ist selber selbstständig, der ist Maler und der ist auch sehr noch so von der alten Schule, also sehr, wenn man was macht, dann macht man das richtig, und das habe ich so aus meinem Elternhaus gelernt, dass, ja, nicht so 0815 und schnell, 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 sondern wirklich alles vernünftig und ja.
Jetzt habe ich ja früher viele Fernsehbeiträge gemacht, unter anderem auch in der Spitzengastronomie. Und was mir sehr aufgefallen ist, ist der Ton, der in der Küche ist. Der ist schon ganz schön harsch. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir in deiner Ausbildung war, aber das hatte schon was sehr von Bundeswehr oder von Militär.
Ja, also genau, das kenne ich auch noch. So ein komischer Militär-Bundeswehr von oben herabton, wo dann auch manchmal im Stress Teller geflogen sind oder irgendwelche komischen Sachen gesagt wurden, aber hat sich Gott sei Dank geändert. Also ich finde halt, klar, solche Köche gibt es halt immer noch, die denken, keine Ahnung, so ein Ton muss sein und es geht nur so, aber also, weiß ich nicht, bei uns in der Küche ist zum Beispiel überhaupt nicht so. Also da gehen alle vernünftig miteinander um und da wird auch nicht so ein komischer Militärton an den Tag gelegt, und da geht auch Service und Küche zum Beispiel vernünftig miteinander um, und ja, klar werden auch im Stress manchmal doofe Sachen gesagt, aber jetzt nicht mit Tellern geworfen oder irgendwie, also sowas gab es früher, sowas gibt es jetzt bei mir oder auch in anderen, von Freunden in anderen Küchen gibt es das Gott sei Dank nicht mehr.
Na, das hoffe ich doch, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß auch, dass es berühmte deutsche Sterneköche gibt, die auch mal Backpfeifen verteilt haben und teilweise das heute noch machen. Also es ist schon echt so 30er, 40er Jahre.
Ja, oh Gott, ja. Also.
Jetzt sind ja Guide Michelin und Gourmillon die Restaurantführer für die Spitzengastronomie, und deren Kritiken entscheiden oft darüber, ob ein Restaurant überlebt oder im schlimmsten Falle schließen muss, weil die Kritiken dann so schlecht sind, ob gerechtfertigt oder nicht. Es gab und gibt auch immer wieder Köche, die sagen, diesen Zirkus mache ich nicht mehr mit. Wie beurteilst du denn diese Kritiken oder auch diese Rankings?
Ja, also wir haben auch schon gesagt, also es wird jetzt nicht dazu kommen, wir werden auf gar keinen Fall einen Stern bekommen oder so, aber falls wir ihn bekommen würden, wir würden ihn auch abgeben. Also wir wollen das auch nicht mehr mitmachen. Also diesen, man hat ja so schon Druck und setzt sich ja auch selber unter Druck, dass es alles jeden Tag gut läuft und dass es perfekt ist und dass der Gast einen guten Tag bei uns hat. Aber dann noch sowas mitzumachen, haben wir auch keine Lust.
Ehrlich, das habt ihr von vornherein schon festgelegt, so, also wenn der Stern kommt, nee, den wollen wir nicht.
Genau, das haben wir von vornherein schon festgelegt.
Ja. Das finde ich ja mal cool, aber woher kommt das? Du hast ja vorhin auch erzählt, du hast ja schon in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, dann erzähl doch mal, wie war denn das für dich, diesen Druck auch zu erleben? Also ich meine, du warst zwar jetzt nicht der Hauptverantwortliche, du warst jetzt nicht der Küchenchef, aber du hast es ja sehr, sehr krass mitbekommen.
Ja, der Küchenchef gibt das ja dann nach unten weiter, ne? das ist einfach, also ich kann das schon verstehen, dass man da Druck hat und dass man alles perfekt machen will, aber ich, ja, ob man da nur unbedingt 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne haben muss, für manche ist das wichtig, so Auszeichnungen, aber für mich ist das irgendwie viel wichtiger, auch das Team gerne bei uns arbeitet und eine gute Zeit hat, dass die Gäste eine gute Zeit haben und dass die auch, dass das Team gerne zur Arbeit kommt. Also ich bin damals teilweise dann nicht mehr gerne auf Arbeit gegangen, weil einfach so viel Druck gemacht wurde und dann, weiß ich nicht, wenn jemand einen schlechten Tag hatte, also gerade so der Kopf, dann nicht mal guten Tag gesagt wurde oder wenn dann der 3. Stern nicht gekommen ist, dass sich dann alle erstmal was anhören mussten und obwohl alle wirklich hart gearbeitet haben, 12, 13, 14 Stunden für nicht so viel Geld und das dann auch teilweise 6 Tage die Woche, ja, das verstehe ich einfach nicht und das braucht man auch einfach nicht, also
weil du das vorhin erwähnt hast, von wegen, ja, wenn dann der 3. Stern nicht kommt. Ich weiß ja auch gar nicht, ob sich das am Ende dann auch rechnet. Ich meine, dann kriegt man 1 Stern, dann kriegt man 2 Sterne und dann weiß man halt, okay, die Zutaten müssen halt super toll sein, dann sind die auch entsprechend teuer und dann muss man ja auch rechnen und rechnet sich das dann überhaupt, ja. Und kann es sein, dass man dann auch danach süchtig wird, nach dieser Anerkennung?
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch, ja. Also es ist, glaube ich, wie so ein Leistungssport. Ja klar, also wenn man dann einmal den 1. Stern, dann den 2. und dann kriegt man ja auch in dem Moment ganz viel Aufmerksamkeit und Lob und gute Kritiken, Zeitungsartikel. Klar wird man dann, werden dann wahrscheinlich viele süchtig danach und können dann halt dann nicht mehr die nächsten Jahre damit umgehen, wenn dann halt nicht mehr so viel, wenn dann halt die nächsten Jahre nicht mehr so viel passiert.
Ich frage mich gerade tatsächlich, wie viele von den Spitzengastronomen tatsächlich irgendwann in der Therapie landen. Weil ich denke mir halt schon auch, dass diese Aufmerksamkeit letzten Endes sich auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Und das ist ja eigentlich fatal, wenn alles, diese ganze Aufmerksamkeit das Einzige ist, was mich dann am Ende ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Also, glaube ich auch. Vor allen Dingen, also nicht umsonst lassen sich halt viele, also das erste ist ja dann immer die Trennung von der Partnerin oder von dem Partner und wahrscheinlich landen auch viele in der Therapie, ja.
Also du bist nicht in der Therapie gelandet, offensichtlich.
Ich bin noch nicht in der Therapie, nein.
Würdest du es empfehlen?
Ich würde, aber auch aus anderen Gründen würde ich vielleicht eine Therapie empfehlen, weil ich glaube, jeder sollte so seinen ganzen Stress und Druck nicht immer bei seinen ganzen Freunden abladen, sondern bei einer Person, die dafür ausgebildet ist.
Ich habe ja in der Anmoderation erwähnt, dass die servierten Gerichte in der gehobenen Küche oft einem Gemälde gleichen. Das sind ja regelrechte Kunstwerke. Und wer schon mal so ein schönes Essen vor sich hatte, kennt vielleicht das Gefühl, das kann ich doch jetzt unmöglich zerstören, so köstlich es aussieht. Findest du es eigentlich nicht schade, dass das, was du in mühevollster Kleinstarbeit mit vielen Details im nächsten Moment, dass das zerstört wird? Ich frage mich tatsächlich, worin liegt da der Sinn, außer dass es gut aussieht?
Nee, dafür ist es ja da. Es soll ja gegessen werden. Und viel wichtiger, also für mich viel wichtiger ist ja der Geschmack als das gute Aussehen. Und manchmal gibt es ja auch Essen, das richtig scheiße aussieht, aber dafür super lecker ist.
Ja, Porridge zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Es sei denn, man dekoriert es noch schön mit den Früchten. Ne? Das kann man auch hübsch machen, in der Tat. Aber was bedeutet denn für dich tatsächlich dann Perfektion? Weil all das, was ich bislang bei euch im Lokal gegessen habe, sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Also du guckst schon auch immer danach. Also ich habe dich, man kann so ein bisschen in die Küche reingucken und wenn ich dich dann mit deinen KollegInnen dann sehe, sehe ich schon auch, dass du da nochmal einen letzten Blick drauf wirfst, bevor es dann rausgeht. Aber was macht denn für dich dann Perfektion aus?
Also aufs Restaurant bezogen, Perfektion, dass der Gast einfach einen guten Tag hat von Anfang an, also dass er nett begrüßt wird. Super Getränke hat, einen schönen, gut schmeckenden Kaffee oder einen geilen Cocktail oder einen tollen, was weiß ich, eine tolle Limonade, dann noch ein tolles Essen, was gut aussieht, was auch noch gut schmeckt, wo er, ja, und dann am Ende, weiß ich nicht, gerne dafür bezahlt und leicht einen sitzen hat, ja, und dann gerne wiederkommt, das ist für mich Perfektion.
Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich habe so den Eindruck, dass Perfektion in der Küche ja ein Muss ist, also gerade in der Sterne-Gastronomie oder in der gehobenen Küche. Das wird dir oft erwartet und Perfektionismus ist ja dagegen ein menschliches Verhalten, das kommt ja von innen heraus, wo es unter anderem darum geht, tatsächlich etwas perfekt anzurichten, um Fehler zu vermeiden, um auch unvergleichlich zu sein. Wie siehst du das als Küchenchef? Ist es eigentlich möglich, Perfektion zu erreichen, ohne dabei zu perfektionistisch zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, es gibt ja auch irgendwelche Imbissbuden in Japan, die es bestimmt nicht darauf angelegt haben, die jetzt einen Stern haben. Also ich glaube, man kann auch, wenn man das Ganze ein bisschen entspannter sieht und einfach Spaß an der Sache hat, kann man trotzdem was Perfektes schaffen. Also zum Beispiel die Chicken Waffle, die wird bestimmt niemals einen Stern bekommen, aber das ist für mich ein perfektes Gericht, das aus hat eine schöne, softe Waffel, dann dieses knusprige Hähnchen, dann so süß, scharfe, salzige Karamellsoße und ein bisschen saurer Kräutersalat. Das ist für mich ein perfektes Gericht.
Also du wirkst auf jeden Fall sehr entspannt und ich habe nicht den Eindruck, dass du unter Perfektionismus leidest.
Das stimmt wahrscheinlich, ja.
Aber du hast ja tatsächlich andere Vorgesetzte gehabt, die ja, sage ich mal, Perfektion gelebt haben und auch Perfektionismus. Das hast du sicherlich auch die Vorgesetzten eher im Arbeitsumfeld erlebt, aber vielleicht auch mehr privat. Wie ist das? Kann man das eigentlich trennen, das Private vom Beruflichen? Wenn man so perfektionistisch ist im Beruf, denke ich mir als Laien, dass sich das auch im Privatleben auswirkt. Und das kann ja auch fatal sein.
Ja, also ganz unterschiedlich. Also manche waren dann privat ganz anders und konnten das gut ablegen und manche konnten es halt gar nicht ablegen. Die waren dann die ganze Zeit auf, weiß ich nicht, 180, also gefühlt 180, die ganze Zeit in so einem Tunnel und konnten auch überhaupt nicht abschalten. Und da ging es auch wirklich nur um die Arbeit den ganzen Tag, auch wenn man sich dann auch beim Feierabendbier oder mal beim Grillen oder keine Ahnung, ging es wirklich nur um die Arbeit. Und klar, also das ist, klar ist das nicht gesund. Also dann kommt man, das ist ja, also eigentlich arbeitet man ja da auf den Burnout drauf zu, denke ich.
Ja, das klingt sehr danach und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von denen Bluthochdruck haben, oder?
Schlaganfallpatientenpotenzial. Auf jeden Fall, ja.
Nun hast du dich ja 2019 mit zwei weiteren Freunden oder Kollegen zusammengetan, um Frühstück 3000 zu gründen. Ihr habt mit Pop-up-Events angefangen, bevor ihr in Schöneberg euer Lokal eröffnet habt. Und ihr habt euch bewusst gegen die Abendgastronomie entschieden. Magst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
Genau, also wir hatten eigentlich alle keinen Bock mehr, abends zu arbeiten. Das geht ja dann meistens bis spät in die Nacht, dass man teilweise wirklich erst um 1, 2, 3 rauskommt. Und da hatten wir einfach alle drei keine Lust mehr drauf. Und dann hat uns auch, in Berlin dann das Frühstücksrestaurant gefehlt. Also es ist ja wirklich oft noch ja, das typische Frühstück Rom, Frühstück Mailand, Frühstück Paris, wo man dann den Schinken und den Käse, den Scheibenkäse irgendwie aus der Packung, irgendwelche Tiefkühlbrötchen und, weiß ich nicht, eine Physalis und eine aufgeschnittene Orange bekommt. Ja, und dann haben wir uns halt entschieden, mal was anderes zu machen und hoffentlich das beste Frühstücksrestaurant Berlins zu öffnen.
Na, ihr habt ja auf jeden Fall, ich gab mir jetzt irgendwie so ein Voting, ne? Und da seid ihr echt ganz gut abgeschnitten. Also ich glaube, von ganz Berlin seid ihr das beste Frühstückslokal.
Genau, das war von der Berliner Zeitung, glaube ich.
Irgendein Print-Online-Magazin genau. War es gewesen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mitgevotet habe.
Genau.
Das weiß ich, daran kann ich
ja, stimmt, da sind wir bestes Frühstücksrestaurant Berlins geworden.
Es streichelt einen schon so das Selbstwertgefühl, ne, wenn man dann so mitbekommt, dass man so hochgelobt wird.
Ja, so ein bisschen Lob und Anerkennung braucht ja jeder. Also muss ja nicht irgendwie gleich die Welt sein, aber so ein bisschen ist ja für jeden immer gut, ne?
Was ich jetzt ganz gerne hören würde von dir, ist, wenn du ein Gericht kreierst, wie gehst du da vor? Weil du gerade gesagt hast, so für dich macht ein perfektes Gericht eben aus, dass die Waffel schön knusprig ist oder die Soße, die Karamellsoße schön, keine Ahnung, schön klebrig und süß. Wie gehst du da vor, wenn du etwas kreierst und wie lange dauert das bei dir, bis du dann sagst, das ist genau so, wie ich mir das vorstelle?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also man hat halt am Anfang eine Idee oder eine Vorstellung, eine Ahnung. Und genau, dann probiert man das einmal aus, dann isst man das ein, zwei, dreimal. Und manchmal klappt das halt wirklich direkt beim ersten oder zweiten Versuch und manchmal dauert das halt wirklich Wochen. Also und manchmal
Wochen.
Und manchmal verwirft man auch Sachen wieder. Also manchmal, ja, arbeitet man dann halt lange dran und dann irgendwann sieht man halt, okay, das führt eigentlich zu nichts.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
Habe ich jetzt ein Beispiel?
Vielleicht irgendein Gemüse oder irgendein Fleisch, wo du sagst, boah, daran arbeite ich mich schon die ganze Zeit ab und es funktioniert einfach nicht.
Genau, ich wollte mal so eine Pastete auf die Karte nehmen, also so eine genauso in Mürbeteig und dann halt so mit Entenleber und verschiedenen Fleischsorten, Pistazien und dann halt mit so einer Soße Cumberland oder sowas. Und das habe ich, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Mal ausprobiert und es war irgendwie immer nicht so toll. Und am Ende dachte ich, keine Ahnung, am Ende habe ich es dann verworfen, weil ich dachte, irgendwie passt das auch gar nicht zum Konzept und ja.
Aber kann es nicht sein, dass es dann anderen schmeckt? Ich gehe mal davon aus, dass du auch andere probieren lässt, deine Kolleginnen?
Ja, ich lasse einen Kollegen probieren. Ich frage dann auch nach Feedback und frage dann auch, ob jemand noch eine andere Idee hat, ob wir irgendwas, weiß ich nicht, umbasteln können und so weiter. Aber ja, bei manchen Sachen, weiß ich nicht, die sind dann so verfahren, da die verwirft man dann wirklich einfach und dann ist auch gut so.
Jetzt habe ich entdeckt, dass es auch mittlerweile, zumindest eins habe ich gesehen, ein veganes Gericht entdeckt. Das hat mich sehr gefreut, weil ich mich zu 99% tatsächlich vegan ernähre. Also und man weiß ja auch, dass Berlin tatsächlich die Stadt der Vegetarier und der Veganer ist. Ist es für dich schwierig, dich darauf einzustellen oder ist da irgendwas, wo du sagst, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, es gibt nicht mehr als ein oder zwei Gerichte und der Rest ist halt mit Fleisch oder mit Ei oder mit Käse?
Also vegetarisch ist kein Problem, also da haben wir auch mehrere Sachen auf der Karte, die vegetarisch sind. Vegan, ja, da habe ich so meine Probleme tatsächlich mit, aber ich weiß nicht, weil ich vegane Ernährung, ehrlich gesagt, selber finde ich nicht so toll. Aber ich, ja, damit muss ich mich wirklich mehr beschäftigen. Ich weiß auch, dass das immer mehr wird und damit muss ich mich wirklich mehr beschäftigen und dann wird das auch irgendwann. Aber damit habe ich tatsächlich meine Probleme, ja, muss ich sagen.
Bist du Fleischesser?
Ich bin Fleischesser, ja. Ich esse alles.
Alles, was sich bewegt, wird gegessen.
Alles, was sich bewegt, was sich nicht bewegt, ich esse wirklich alles, ja.
Ach so, da fällt mir gerade ein, es gibt ja ein veganes Restaurant, das ja tatsächlich auch einen Stern hat. Es ist eine Köchin tatsächlich auch. Und da wollte ich jetzt mal fragen, jetzt weniger wegen des Veganen, sondern wegen Frauen in der Küche, gibt es ja eigentlich nicht so häufig. Ich weiß nicht, ob du häufiger mit Kolleginnen auch tatsächlich in der Küche zusammengearbeitet hast, aber da würde mich tatsächlich interessieren, wenn du Kolleginnen hattest, wie ist es denn tatsächlich dann oder wie hast du das beobachtet, wie der Umgang ist, auch mit Perfektion beziehungsweise dann von oben herab, ist der Ton dann anders? Hast du da Erfahrungen, von denen du berichten kannst?
Ja, also Frauen waren wirklich in jeder Küche, wo ich gearbeitet habe, immer in der Unterzahl, also stark in der Unterzahl. Und bei Frauen würde ich sogar noch sagen, wenn die dann diesen Weg einschlagen, dann werden die noch perfektionistischer als Männer.
Ist das so?
Das, ja, habe ich, also nicht alle, aber ich habe das wirklich ganz oft beobachtet, dass Frauen dann, wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht ist dann der Druck irgendwie anders, aber ich habe, also Frauen, habe ich immer gedacht, die wollen dann noch perfekter sein und das irgendwie noch perfekter machen.
Vielleicht, weil der Konkurrenzdruck
wahrscheinlich
so groß ist.
Ja, wahrscheinlich.
Das finde ich ja hart. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nun ist ja eure Restauranteröffnung medial gefeiert worden und ihr seid gut besucht. Eure Gerichte werden auf Instagram vor allen Dingen auch gerne gefeiert. Bedeutet das eigentlich für dich eher Druck und Stress oder ist das eigentlich eher Bestätigung für dich?
Nee, das ist ja Bestätigung. Also wenn das Restaurant voll ist und wenn es gut läuft und die Leute auch gerne wiederkommen, das ist natürlich positiver Stress und gute Bestätigung, ja.
Was wünschst du dir denn für deine weitere berufliche Karriere? Jetzt ist ja euer Lokal noch nicht so lange auf dem Markt, sage ich mal, aber was wünschst du dir persönlich?
Ja, dass wir halt die Frühstücksinstitution in Berlin werden und dass wir das lange machen und das Restaurant einfach gut läuft und viele Stammgäste haben und wir dann irgendwann vielleicht noch ein Restaurant aufmachen oder noch ein drittes, mal gucken.
Aber bitte ohne Stern.
Ohne Stern, natürlich.
Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Was macht denn für dich einen perfekten Tag aus?
Ein perfekter Tag. Auf Arbeit oder im Frei?
Nee, also grundsätzlich, was macht für dich ein perfekter Tag aus? Ob das beruflich ist oder privat, so grundsätzlich, wo du sagst, so, das ist für mich dann perfekt.
Also, wenn es einfach rund läuft, ne? Ohne, wenn man gut aus dem Bett kommt, dann hat man ein gutes Frühstück, einen guten Kaffee, am besten scheint noch die Sonne und ja. Alles läuft gut. Also, wenn ich frei habe, dann treffe ich mich mit Freunden, dann gehen wir irgendwie was essen, fange schon mittags an, ein bisschen ein Gläschen zu trinken und dass man dann so leicht beschwipst durch den Tag kommt.
Oh, das klingt sehr gechillt. Also ich finde sowieso, du bist eine total gechillte Persönlichkeit. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du da sehr unter Stress stehst.
Doch, ich stehe schon meistens sehr unter Stress. Aber ja, ich kann, glaube ich, einfach gut damit umgehen. Und wenn dann der Tag gut läuft, auch gerade im Restaurant, wenn es einfach ohne große Probleme läuft und nicht wieder irgendwas kaputt geht, also irgendein Geschirrspüler oder irgendein Kühlgerät oder die Fritteuse und wir einfach gutes Feedback von den Gästen haben, dann ist das ja positiver Stress und dann kann man einfach gut damit umgehen und dann macht das Ganze ja auch richtig viel Spaß.
Also du bist schon gestresst? Also du hast aber keinen Bluthochdruck, oder?
Nee, habe ich noch nicht. Bis jetzt.
Lukas, ich danke dir sehr für das Gespräch und ich wünsche dir natürlich alles Gute für deinen weiteren Weg und dass du viele perfekte Tage hast.
Danke.
Wenn Sie die tollen Kreationen von Lukas Mann selbst probieren wollen, dann schauen Sie doch mal im Frühstück 3000 vorbei in der Bülowstraße 101 in Berlin-Schöneberg. Und falls Sie einen Blick ins Menü vorab werfen wollen, dann finden Sie auf der Webseite frühstück3000.de. Da finden Sie alle Bilder und auch das gesamte Menü. Ich danke Ihnen, dass Sie bei Lost in Perfection reingehört haben. Bleiben Sie perfekt und perfekt. Ich bin Suyen Kim und freue mich schon auf das nächste Mal mit Ihnen. Machen Sie es gut.